vollbringen tolle Sachen, die wir uns vielleicht gar nicht trauen. Sie sind mutig. Und wenn ich ehrlich bin, ich würde auch gern manchmal so ein Held sein. Und ich glaube, das geht ziemlich vielen Leuten so. Wenn man so mal sich aufs jährliche Programm in den Kinolisten guckt, da erscheinen doch mindestens 10 Heldenfilme jedes Jahr. Ja, mit irgendwelchen tollen Leuten, die irgendwelche Superkräfte haben, die die Welt retten, die mutig sind, die das machen, was wir eigentlich nicht machen würden. Auch wenn wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Und wenn ihr jetzt auch zu den Leuten gehört, zu denen ich gehöre, die auch mal gerne ein Held sein würden, für euch habe ich heute eine gute Nachricht. Es gibt nämlich einen Helden im Alten Testament, von dem können wir lernen. Und wenn wir das tun, sollten wir sogar in der Lage sein, noch größere Heldentaten zu vollbringen als besagter Mann. Und sein Name ist Simson. Richtig gehört, Simson. Dieser gewalttätige Typ, der meistens impulsiv handelt, sein Leben ständig in Gefahr brachte, nie über Pro und Contra seiner Taten nachdachte, um sein Volk zu schützen, das Volk Israel gegen die Philister. Ein Held. Er wird als Glaubensheld im Neuen Testament genannt. Und bevor hier Leute gleich kopfschüttelnd aufstehen und den Raum verlassen, weil sie sagen, nee, also so ein Simson will ich nicht werden, ne? Von dem will ich nicht lernen, weil der ist mir dann doch ein bisschen zu grob. Lasst mich kurz erklären. Mir ist klar, jeder einzelne dieser Heldentaten, die Simson vollbracht hat, fällt unter die Rubrik Don't try this at home. Also bitte nicht zu Hause nachmachen zu versuchen, okay? Könnte gefährlich werden. Und sicher, es gibt ganz bestimmt friedlichere Helden, die man als Beispiel ranziehen könnte in der Bibel. Aber es gibt eben auch eine Sache, die sticht bei Simson so prägnant hervor, die uns Christen mit ihm verbindet. Sodass ich der festen Überzeugung bin, dass wir eben doch etwas von diesem Mann lernen können. Was meine ich damit? Was verbindet einen Christen heute mit Simson, der so viele Jahrhunderte vor uns gelebt hat? Dazu möchte ich heute im Schnelldurchlauf einmal das ganze Leben von Simson betrachten. Wir finden seine Geschichte im Buch der Richter von den Kapiteln 13 bis 16. Simson lebte zur Zeit der Richter. Und für damalige Verhältnisse ging es gewohnt heiß her. Das Volk Israel hat sich zum wiederholten Male von Gott losgesagt und lebte fröhlich in ihren Sünden, ohne recht froh daran zu werden. Denn auch Gott hat zum wiederholten Mal gehandelt und das Volk bestraft mit den Philistern, die über sie herrschten. Und wie man so oft im Buch der Richter nachlesen kann, es kam eine Zeit, wo Gott Erbarmen hatte mit seinem Volk. Und dieses Erbarmen wurde sichtbar mit der Geburt eines Kindes, der Geburt Simsons. Und mit seiner Geburt möchte ich anfangen und den ersten Vergleich zwischen uns Christen heute und Simson damals ziehen. Und behaupte, du bist ein Simson. Das ganze 13. Kapitel beschreibt seine Geburt und ich lese auszugsweise ein paar Verse daraus vor, die Verse 1 bis 5 und die Verse 24 bis und 25. Richter 13, die Verse 1 bis 5 und die Verse 24 und 25. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Da war nun ein Mann aus Zora von einer Sippe der Daniter, sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nazirea Gottes soll der Junge sein vom Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Mahane Dan zwischen Zora und Eschatol. Wir sehen, Simsons Geburt war ein Wunder. Wir lesen, dass seine Mutter unfruchtbar war. Aber ihre Unfruchtbarkeit hat Gott nicht sonderlich gestört. Vielmehr war das eben eine Möglichkeit zu zeigen, dass Gott dieses Kind erwählt hatte. Er hatte einen Auftrag für Simson. Und daran sollte es keinen Zweifel geben. Deshalb kündigt der Engel des Herrn seine Geburt persönlich an und gibt Simson schon seinen Auftrag, noch ehe dieser gezeugt wurde. Die Prophezeiung erfüllt sich und Simson kommt als gesunder Knabe zur Welt. Doch damit nicht genug, Gott segnet ihn bei seiner Geburt und stattet ihn mit Kraft aus. Und ich möchte mal drei Merkmale festhalten, die bei seiner Geburt besonders waren. Erstens, Gott erwählt Simson. Seine Geburt war kein Zufall. Gott hat etwas mit ihm vor, nämlich die Befreiung seines Volkes. Zweitens, Gottes Allmacht ist der Grund seiner Existenz. Theoretisch hätte es Simson nie geben dürfen. Seine Mutter war unfruchtbar, aber durch die Kraft Gottes gebar sie Simson. Und drittens, Gott stattet Simson mit Kraft aus. Wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen von etwas mehr als 1000 Jahren, dann finden wir da eine Geschichte, die sich sehr ähnlich anhört. Und wer sie später nachlesen möchte, der findet sie im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Um wen geht es hier? Um Johannes den Täufer. Auch seine Mutter war unfruchtbar. Auch Johannes Geburt wird angekündigt von einem Engel, der Zacharias im Tempel erscheint. Und auch Johannes wird mit einem bestimmten Ziel von Gott ins Leben berufen. Er hatte den Auftrag, Jesu Wegbereiter zu sein. Und wie Simson erfüllt der Geist Gottes Johannes und rüstet ihn mit Kraft aus. Auch hier wieder ganz deutlich zu sehen, diese drei Punkte. Gott erwählt Johannes, Gottes Kraft ist der Grund seiner Existenz und Gott stattet ihn mit Kraft aus. Und ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, aber wenn wir jetzt einen weiteren Zeitsprung machen und diesmal von knapp 2000 Jahren, da gibt es einen Haufen von Menschen, der nennt sich Christen. Und ein Teil davon sitzt heute Morgen hier. Und können wir Christen heute von Simson lernen? Kann er ein Vorbild für uns sein? Dazu möchte ich nochmal diese drei Punkte von Simson, und die wir auch bei Johannes dem Täufer gefunden haben, mit uns vergleichen. Gott hatte Simson erwählt. Das hat Gott auch mit jedem gläubigen Christen hier im Raum gemacht. Wir lesen das in Epheser 1, Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Im ersten Punkt schneiden wir also gar nicht so schlecht ab im Vergleich. Der zweite Punkt, Gottes Kraft war der Grund für seine Geburt. Und wie war das bei uns? Und ich spreche jetzt nicht von unserer leiblichen Geburt, sondern von unserer geistlichen, unserer Wiedergeburt. Ich rede von dem Moment, als Jesus Christus in unser Leben kam und wir seine Kinder wurden. Was war die treibende und einzige Kraft, die das bewirkt hat? Waren wir das mit unserer Erkenntnis, mit irgendwelchen guten Werken, die wir vollbracht haben? Nein. So wie die Geburt Simsons ein Wunder war, das durch Gottes Kraft geschah, genauso hat es sich auch bei uns verhalten. Wir waren in diesem ganzen Prozess Gottes Gegenspieler, Sünder, die ihn ablehnten. Aber Jesus ging trotzdem ans Kreuz und hat dieses Wunder vollbracht, damit wir vom Neuen geboren werden können. Also auch hier können wir mit Simson gleichziehen. Dass Simson lebte und dass wir heute wirklich leben, verdanken wir alleine Gott. Und der letzte Punkt, Gottes Geist erfüllt Simson. Und Gott gab Simson Kraft. Eine Kraft, die übernatürlich war und ihre Quelle nicht in Simson hatte. Und ich möchte euch fragen, trifft das auch auf uns zu? Glauben wir der Bibel, dann müssen wir Ja sagen. Ich lese dazu aus Römer Kapitel 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Umkehrschluss, wir sind Gottes Kinder, also ist der Heilige Geist in uns. Das ist Fakt. Wäre es nicht so, dann wären wir auch keine Kinder Gottes. Der gleiche Heilige Geist, also der Simson erfüllt hatte, hat bei unserer Bekehrung einen jeden Einzelnen von uns erfüllt. Also wohnt die gleiche Kraftquelle, die in Simson wohnte, heute auch in uns. Du bist ein Simson. In allen drei besonderen Merkmalen seiner Geburt stimmst du mit ihm überein. Ich hoffe also, dass ich deine Neugier wecken konnte und dass du bereit bist, von diesem besonderen Mann zu lernen. Und wie lernt man am besten? Man schaut zu und ahmt nach. Deshalb meine Aufforderung heute an euch. Du bist ein Simson, dann lebe wie ein Simson. Am meisten bekannt sind uns wohl die Heldentaten. Und von denen hat er nicht zu wenige vollbracht. Und ich möchte diese Heldentaten einmal zusammentragen. Ich werde sie größtenteils erzählen, teilweise auch aus der Bibel vorlesen. Und das erste große Aha-Erlebnis finden wir in Kapitel 14. Simson verliebt sich in eine Frau. Aha. Nein, eher weniger aha. Denn diese Frau ist eine Philisterin, also eine Frau vom Feind. Und trotz aller Ratschläge, die er von seinen Eltern bekommt, lässt er sich die Beziehung zu ihr nicht ausreden. Als er also gerade mal wieder unterwegs ist, um sie zu besuchen, fällt ihn ein junger Löwe an. Doch statt wie ein normaler Mensch einfach wegzulaufen, was zwar nichts bringt, aber trotzdem völlig angebracht wäre, nimmt Simson den Kampf gegen diesen Löwen auf. Und das ohne Waffen. Und wir lesen in der Bibel, dass der Geist des Herrn über ihn kam und er den Löwen zerriss, wie man ein Böckchen zerreißt, mit bloßen Händen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich will nicht bestreiten, dass Verliebte meistens von irgendwo noch irgendwelche Kraftreserven anzapfen können. Für irgendwelche komischen Sachen. Aber einen Löwen zerreißen, dafür reicht es meistens nicht, oder? Die Geschichte geht weiter. Simson gebraucht diesen getöteten Löwen als ein Rätsel. Auf seiner Hochzeit, die bald darauf stattfindet. Dabei wird er von seiner Frau betrogen. Sie verrät die Antwort an die Hochzeitsgäste und plötzlich steht Simson als Schuldner da und schuldet seinen Gästen 30 Festtagsgewinder. Also zieht er los, erschlägt 30 Männer, um seine Schuld zu begleichen. Natürlich ist er sauer auf seine Frau, weil sie ihn verraten hat. Und er scheint eine Beziehungspause eingelegt zu haben. Eine etwas längere, denn als er sie mal wieder besuchen will, muss er feststellen, dass sie jetzt schon mit einem anderen Mann verheiratet ist. Nicht gerade glücklich darüber fängt Simson 300 Füchse. 300 Füchse. Ich weiß ja nicht, ob Füchse damals eine Plage waren, ob man sie wirklich in jedem Loch und an jeder Ecke finden konnte. Aber selbst wenn, 300? Und was macht man, wenn man so viele Füchse gefangen hat? Er bindet eine Fackel an je zwei Fuchsschwänze, zündet sie an und schickt sie in das Getreidelager der Philister. Simson wollte es echt wissen, oder? Er legt sich hier alleine mit einem ganzen Volk an. Und die haben allen Grund, sauer auf ihn zu sein. Und um es kurz zu machen, 1000 Mann rücken an gegen Simson, bewaffnet mit Speer und Schild. Und stellt euch das mal bitte bildlich vor. Wenn jetzt eine 1000-Mann-Armee auf dieser Seite ist, und dann kommt denen ein Mann entgegengerannt mit einem frischen Eselsknochen. Und er besiegt sie. Er erschlägt diese 1000 Mann. Ganz schön peinlich für die Philister. Und auch hier finden wir den Satz, der Geist des Herrn kam über ihn bei dieser Aktion. Die nächste Begebenheit möchte ich einmal vorlesen. Wir finden sie in Kapitel 16, die Verse 1 bis 3. Und Simson ging nach Gaza. Dort sah er eine Hure und ging zu ihr hinein. Das berichtete man den Gazitern und sagte, Simson ist hierher gekommen. Da umstellten sie ihn und lauerten ihm die ganze Nacht im Stadttor auf. Und sie verhielten sich die ganze Nacht still und sagten, bis der Morgen hell wird, dann wollen wir ihn erschlagen. Und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stieg er auf und packte die Flügel des Stadttores und die beiden Pfosten, riss sie samt dem Riegel heraus, legte sie auf seine Schultern und trug sie auf den Gipfel des Berges, der nach Hebron zu liegt. Mit dieser Reaktion hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Mir fehlen so ein bisschen die runtergeklappten Kinnladen. Ich meine, man kennt die Geschichte von Simson, man kennt diese ganzen unglaublichen Sachen, die er geleistet hat und wie stark er war. Aber realisieren wir das manchmal noch, was der Mann da gemacht hat? Weil seid ihr schon mal einen Berg hochgewandert mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken? Er geht aufs Kreuz. Ja? Dieser Mann reißt ein Stadttor aus den Angeln, samt Pfosten, packt es auf seine Schulter und trägt es den nächsten Berg hoch. Ich habe gesagt, bitte macht nichts davon nach, ne? Aber ich wette, wir würden das nicht mal schaffen, zu Hause eine abgeschlossene Tür aus den Angeln zu reißen und mal zum Hermann hochspazieren. Das kriegen wir nicht hin. Wenn wir jetzt diese ganzen großen Taten von Simson hören, vor unserem inneren Auge, wie groß muss der gewesen sein? Lasst doch noch mal Revue passieren über all das, was ich euch erzählt habe gerade. Er zerreißt einen Löwen mit bloßen Händen. Er erschlägt 1000 Mann mit einem Knochen. Er reißt ein Stadttor aus den Angeln und trägt sie den Berg hoch. Wie groß muss Simson gewesen sein? Mal ganz ehrlich. Passt er noch hier in diesen Raum rein? Reicht die Wiese draußen als Ruheplatz für seinen großen Zeh? Ich meine, komm schon, dieser Mann, der muss doch Bizeps gehabt haben wie ein Stier. Aber ich glaube, ich muss uns da enttäuschen. Ich lese mal weiter die Verse 4 bis 9. Und es geschah danach, da gewann er eine Frau im Tal Sorek lieb. Ihr Name war Delila. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr hinauf und sagten zu ihr, betöre ihn und sieh, wodurch seine Kraft so groß ist und wodurch wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden, um ihn zu bezwingen. Wir wollen dir jeder 1100 Schekel Silber geben. Da sagte Delila zu Simson, vertrau mir doch an, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Und Simson sagte zu ihr, wenn man mich mit 7 frischen Sehnen bindet, die nicht ausgetrocknet sind, dann werde ich schwach werden und wie ein anderer Mensch sein. Da brachten die Fürsten der Philister 7 frische Sehnen, die nicht ausgetrocknet waren, zu ihr hinauf. Und sie band ihn damit, während die Lauernden bei ihr in der Kammer saßen. Und sie sagte zu ihm, Philister über dir, Simson. Da zerriss er die Sehnen, wie ein Faden aus Werg zerreißt, wenn es Feuer riecht. So wurde seine Kraft nicht erkannt. Habt ihr den letzten Satz mitbekommen? So wurde seine Kraft nicht erkannt. Wäre Simson ein Riese gewesen, wäre es offensichtlich, woher seine Kraft kommt. Das hätte man gesehen. Und wäre ein Riese gewesen, hätte er vermutlich nie in die Hütte von Delila gepasst. Aber man hat es nicht gesehen. Man wusste nicht, woher seine Kraft kommt. Genauso gut hätte Simson 1,60 sein können, schmale Schultern, dürre Beine. Muss nicht sein. Kann ein kräftiger Kerl gewesen sein. Ich habe jetzt kein Foto von ihm gesehen, aber möglich wäre es. Die Kraft, die er besessen hat, hat man ihm nicht angesehen. Menschlich gesehen war es unmöglich, was Simson tat. Unerklärlich. Göttlich gesehen? Nun, Simson hätte gleich die ganze Stadt auf seine Schultern packen und sie nach China tragen können. Denn der Ursprung von Simsons Kraft lag nicht bei ihm, sondern bei Gott, der ihn damit ausgerüstet hat. Du bist ein Simson, dann leb wie ein Simson. Können wir das? Ist es angebracht, in unserer Zeit zu leben wie Simson? Sein Leben war brutal und blutig. Und er war nicht nur Richter seines Volkes, sondern gleichzeitig auch die Exekutive. Und ich kann euch beruhigen, das verlangt Gott nicht von uns. Und darin soll er uns auch eigentlich kein Vorbild sein. Simson hatte seinen Auftrag von Gott bekommen, wir haben unseren. Bleibt die Frage, wenn der Heilige Geist Simson mit Kraft ausgestattet hatte und der gleiche Heilige Geist auch dich mit Kraft gesegnet hat, wie wird diese Kraft in deinem Leben sichtbar? Und ich glaube, ich hatte es am Anfang erwähnt, theoretisch sollten wir noch größere Taten vollbringen können als Simson. Denn bei den meisten dieser ganz großen Taten erwähnt die Bibel explizit und der Geist des Herrn kam auf Simson herab. In uns lebt er permanent. Wie viel mehr sollten wir imstande sein zu tun als Simson? Und es gibt unzählige Beispiele von Männern und Frauen von der Zeit des Neuen Testamentes an bis heute, die uns gezeigt haben, was man vollbringen kann, wenn man an dieser Kraft Gottes in seinem Leben nicht zweifelt und sie in Anspruch nimmt. Um nur ein paar Namen zu nennen, wir haben Paulus im Neuen Testament, David Livingstone, der Afrika-Missionar, Gladys Always, Missionarin in China, Anne van der Biel, ich hoffe, das war richtig, er ist bekannter als Bruder Andrew, der Open Doors gegründet hat, der Schmuggler Gottes. Und es gibt noch so viele mehr. Und ich fand das so toll, wir haben heute ganz viele Zeugnisse gehört von Leuten, die sich auf die Kraft Gottes verlassen haben. Sowas sind für mich hochspannende Geschichten. Menschen, die mit der Kraft Gottes rechnen. Und das tat auch Simson. Er rechnete mit dieser Kraft. Ein einziges Mal wird Simson im Neuen Testament erwähnt. In Hebräer 11, die Verse 32 bis 34, die möchte ich auch einmal ganz kurz vorlesen. Hebräer 11, die Verse 32 bis 34. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bewegten. Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwenrachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Ihr seht, durch den Glauben konnte Simson das bewirken. Er lebte in dem Bewusstsein, dass er mit der Kraft, die Gott ihm gegeben hatte, alles vollbringen konnte. Ob allein gegen 1000 oder beim Fang von 300 Füchsen. Simson glaubte an die Kraft, die Gott ihm gegeben hatte. Wisst ihr, er kam immer wieder in Situationen, wo Weglaufen sicher auch für ihn einfacher gewesen wäre. Aber er tat es nicht. Und wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir, bei uns? Wie oft kommen wir in Situationen, in denen Umdrehen und Weggehen, Weglaufen oft einfacher ist? Tun wir es? Laufen wir weg? Halten wir Gottes Segen in unserem Leben für eine leere Versprechung? Simson hatte seine Kämpfe auszutragen, du die deinen, ich die meinen. Aber rechnen wir mit Gottes Kraft in diesen Kämpfen? Zapfen wir diese Kraftreserve an oder lassen wir sie links liegen? Ich hoffe nicht. Sei dir bewusst, dass diese Kraft in dir existiert. Sei ein Glaubensheld. Und alles schön und gut, denkst du jetzt vielleicht, das würde ich ja gerne. Aber ich schaff's nicht. Diese Kraft ist mir irgendwann abhanden gekommen. Dann glaube mir, du bist nicht der Einzige und nicht der Erste und nicht der Letzte, dem es so geht. Aber auch wenn du gerade in so einer Situation steckst, kann Simson dir zum Vorbild werden. Denn auch Simsons Leben war nicht nur geprägt von Heldentaten. Ich lese dazu aus Kapitel 16, die Verse 16 bis 22. Wir sind wieder im Buch der Richter, die Verse 16, Kapitel 16, 16 bis 22. Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele zum Sterben leid. Und er vertraute ihr sein ganzes Herz an und sagte zu ihr, nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen. Denn ein Nazirea Gottes bin ich vom Mutterleib an. Wenn ich geschoren werde, dann weicht meine Kraft von mir und ich werde wieder schwach wie jeder andere Mensch sein. Und als Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz anvertraut hatte, sandte sie hin und rief die Fürsten der Philister und ließ ihnen sagen, diesmal kommt herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz anvertraut. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr herauf und in ihrer Hand brachten sie das Geld mit. Und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen, dann rief sie den Mann und ließ die 7 Haarflechten seines Haupts abscheren. So begann sie ihn zu bezwingen und seine Kraft wich von ihm. Und sie sagte, Philister über dir, Simson. Da wachte er auf von seinem Schlaf und sagte sich, ich werde davonkommen, wie ich es Mal für Mal gelang und ich werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln. Und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, nachdem es geschoren worden war. In dem Moment, wo Simson auf seine eigene Kraft baute, wich der Herr von ihm. Und er, der Tausende erschlug, wird zum Sklaven, zum Gespött der Philister. Und hier am Ende seines Lebens, wo er am Boden zerstört ist, dürfen wir eben noch einmal von ihm lernen. Simson kehrt um und bittet Gott darum, ihm wieder diese Kraft zu schenken. Und Gott, er gewährt ihm dies. Und wir lesen von den letzten Minuten seines Lebens, dass er als Belustigung für die Philister bei einem ihrer Feste zur Schau gestellt wurde. Simson kehrte wieder zurück zu den Wurzeln seiner alten Kraft, verließ sich nicht mehr auf die eigene, sondern auf die von Gott. Und was dann geschah, lesen wir ab Vers 29 bis 31. Dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, stemmte sich gegen sie, gegen die eine mit seiner Rechten und gegen die andere mit seiner Linken. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit den Philistern. Und er beugte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters kamen herab und hoben ihn auf. Und sie brachten ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zora und Eschatol im Grab seines Vaters Manoach. Er hatte aber Israel 20 Jahre gerichtet. Damit endet die Geschichte Simsons. Aber nicht unsere. Wir sind immer noch hier. Wir, die wir auch von Gott erwählt wurden. Wir, denen Gott seine Kraft gegeben hat. Und ich weiß jetzt nicht, wo jeder Einzelne oder mit welchem Lebensabschnitt sich jeder Einzelne gerade hier am besten identifizieren kann. Vielleicht mit dem vor Simsons Geburt. Und Gottes Kraft ist eigentlich noch ein Geheimnis für dich. Wenn aber diese Kraft Gottes, die in Simson gewirkt hat, dich heute angesprochen hat und du sie selber in deinem Leben erfahren möchtest, dann hast du auch die Möglichkeit dafür, das heute zu tun. Denn alles, was dazu nötig ist, ist an Gott zu glauben und daran, dass sein Sohn Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Wenn du deine Sünden bekennst und Gottes Vergebung annimmst, dann garantiere ich dir, der Heilige Geist wird Einzug halten in deinem Leben und dich mit Kraft erfüllen. Vermutlich wird diese sich anders zeigen als bei Simson. Aber auch mit dir hat Gott einen Plan und er wird dich dafür ausrüsten. Dann gibt es hier sicher einige im Raum, die sich gerade mit der Höhe von Simsons Leben wiedergespiegelt sehen. Ihr lebt mit Gott. Ihr kennt euren Auftrag in der Welt, in der Gemeinde und ihr kommt ihm nach. Und das ist gut, das ist toll. Ihr seid der Motor der Gemeinde. An euch dürfen andere die Kraft Gottes sehen. Aber seid euch auch bewusst, ihr steht unter Beobachtung. Ihr seid Vorbilder. Menschen um euch herum werden sich ein Beispiel daran nehmen. Aber vor allem, seht zu, dass ihr nicht fallt. Bleibt in Gott verwurzelt und haltet fest an seiner Kraft. Bleibt eine letzte Gruppe. Wenn du dich momentan mit dem Scheitern Simsons am meisten identifizieren konntest, wenn du weißt, dass dein Leben gerade nicht dem entspricht, was Gottes Plan für dich ist. Und die Gründe dafür, die dafür verantwortlich sein können, die sind schier unendlich. Ob du im Laufe der Zeit dich immer mehr auf deine eigene Kraft verlassen hast, Gott ganz unbewusst verdrängt hast, ob kaputte Beziehungen dich darin hindern, eine verloren gegangene Liebe, schwere Enttäuschung von Vorbildern, die du im Glauben hattest, oder ob es einfach nur Angst ist, sich am Arbeitsplatz, bei seinen Freunden, in der Schule zu deinem Gott zu bekennen. Euch möchte ich das Vorbild Simsons besonders ans Herz legen. Auch wenn du vielleicht denkst, dass dich eigentlich sowieso niemand versteht, mit deinem ganz speziellen Problem, man sich verloren und alleingelassen fühlt. Glaube mir, du bist es nicht. Die traurige Wahrheit ist eigentlich, ich kenne keinen Christen, der nicht schon mal gestrauchelt und gefallen ist. Nicht mal ein Simson konnte das vermeiden. Aber er hat seinen Fehler eingesehen und ist zurückgekommen zu Gott. Und mit Gottes Kraft konnte er seinen Auftrag beenden. Er hat die Philister geschlagen. Und dieses Angebot gilt auch dir heute. Du kannst zurückkommen zu Gott. Reinen Tisch mit ihm machen und wieder anfangen, aus seiner Kraft zu leben. Versuch nicht, dich selbst aus diesem Loch zu ziehen, sondern ergreife Gottes helfende Hand. Fang wieder an, aus seiner Kraft zu leben und du wirst Unglaubliches erleben. Amen.